Kusmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hand, Fuß, Mund. Das ist euer Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Es begrüßen euch wie immer, ich bin Nibras Nami, an meiner Seite Florian Barbour. Hallo lieber Florian.
Hallo Nibras.
Schön, dass du wieder mit mir hier zusammen über ein spannendes Thema, was uns sehr stark beschäftigt, in Bezug auf Kinder- und Jugendlichengesundheit sprichst, aber wir sind heute mal wieder nicht nur zu zweit, sondern wir haben zu dem Thema einen spannenden Interviewgast gewinnen können. Es soll heute um das, ja, viel besprochene und sowohl medial als auch, glaube ich, in vielen Elternkreisen diskutierte anstehende Cannabis-Gesetz gehen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das Gesetz auch offiziell so heißt, aber in Anführungsstrichen heißt es immer das Cannabis-Gesetz. Und es ist ein Thema, das aus unserer Sicht wirklich sehr essentiell auch für die Kinder- und Jugendlichengesundheit ist. Deswegen haben wir uns vorgenommen, heute darüber zu sprechen und konnten einen ganz tollen Interviewgast gewinnen, der uns aus Hamburg zugeschaltet ist. Wir begrüßen Professor Rainer Thomasius. Hallo, Herr Thomasius.
Ja, hallo, Herr Nami. Hallo, Herr Barbour.
Hallo.
Wir freuen uns, dass Sie mit uns über dieses Thema heute sprechen und vor allem auch unsere Fragen dazu beantworten. Vielleicht können Sie sich aber initial den Hörerinnen und Hörern nochmal vorstellen und ganz kurz auch nochmal erklären, wie es dazu kommt, dass Sie sich eben zu dieser Frage, zu dieser Thematik gut auskennen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich leite hier im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf das Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters, eine Versorgungs- und Forschungseinrichtung für suchtkranke Kinder und Jugendliche, in der wir, ja, ich will fast sagen, massenhaft mit cannabisabhängigen Kindern und Jugendlichen seit vielen, vielen Jahren konfrontiert werden. Unter den 1600 jährlichen Behandlungsanfragen pro Jahr machen in unserer Abteilung die cannabisabhängigen Kinder und Jugendlichen mit Fallzahlen von etwa 1200 Fällen pro Jahr die größte Patientenpopulation aus. Darüber hinaus beschäftigen wir uns wissenschaftlich mit den Auswirkungen des Cannabiskonsums im Jugendalter seit mindestens 20 Jahren. Ich war beteiligt an der zweiten Cannabis-Expertise, die vor 15 Jahren im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums durchgeführt wurde. Wir haben viel Therapieforschung, Präventionsforschung im Bereich Cannabismissbrauch bei Jugendlichen durchgeführt. Und ich darf seit 15 Jahren die gemeinsame Suchtkommission der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Fachgesellschaft der Verbände leiten, war lange Zeit Präsident der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie und habe in all diesen Bereichen immer versucht, die Fahne für die suchtgefährdeten und von Suchtstörungen betroffenen Kinder und Jugendlichen hochzuhalten.
Ja, vielen Dank für dieses Intro und da dürfen wir und die Hörerinnen und Hörer uns wirklich sehr glücklich schätzen, jetzt Informationen zu dem Thema aus wirklich allererster Hand bekommen zu können von jemandem, der sich wirklich sehr gut auskennt und sich sehr viel damit beschäftigt hat, auch mit den Schattenseiten. Vielleicht zum Einstieg, wir haben gerade schon drüber gesprochen, es wird aktuell beim Gesundheitsausschuss und tatsächlich haben sie es eben nochmal betont, aktuell heißt zur jetzigen Uhrzeit, also wir sind quasi eine Parallelveranstaltung, im Gesundheitsausschuss über dieses Gesetz diskutiert, auch mit Sachverständigen. Vielleicht können Sie uns einführen in die Thematik, indem wir diesen Gesetzesentwurf mal grob umfahren und schauen, was wollen die eigentlich genau damit erreichen, und im Nachgang werden wir dann sicherlich diskutieren, was das eigentlich für Kinder und Jugendliche bedeutet.
Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
Mach's doch besser.
Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser.
Ja, sehr gern. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Cannabisprodukte an Erwachsene zukünftig straffrei abgegeben werden. Bisher ist das Cannabis, sind die Cannabisprodukte dem Betäubungsmittelgesetz untergeordnet und damit eine illegale Droge. Das soll nun abgeschafft werden. Cannabisanbau soll in Vereinen erfolgen, denen bis zu 500 Mitglieder angehören. Privater Eigenanbau von 3 blühenden Pflanzen soll zukünftig Erwachsenen auch zu Hause zugelassen werden. In diesen Vereinen können Erwachsene pro Monat bis zu 50 Gramm Cannabis beziehen oder zusätzlich auch 7 Samen oder 5 Stecklinge. Für die unter 21-Jährigen wird die monatliche Abgabe auf 30 Gramm beschränkt. In der Öffentlichkeit dürfen Erwachsene jederzeit bis zu 25 Gramm Cannabis mit sich tragen und laufende Ermittlungs- und Strafverfahren zu diesen Handlungen werden eingestellt. Das heißt, das Cannabis wird letztlich aus dem Betäubungsmittelgesetz herausgenommen, damit zu einer legalen Droge und dem Alkohol und dem Tabak gleichgestellt werden.
Wow, also da kommen ja einige Änderungen, kann man es ja gar nicht nennen, sondern das kehrt ja alles um 180 Grad um, was wir bis jetzt, Sie haben es ja gesagt, es ist ein Betäubungsmittel oder es fällt unter das Betäubungsmittelgesetz noch, aber das wird sich wohl mit diesem Gesetz dramatisch ändern. Sie haben es mehrfach betont, es geht hier um Erwachsene, denen dieser Konsum oder der Besitz oder das Anpflanzen erlaubt ist. Jetzt kennen wir es ja auch von den anderen Drogen, die Sie aufgezählt haben, Alkohol und Tabak, dass natürlich das immer wieder ins Kinder- bzw. Jugendlichenalter hineinschwappt und dadurch auch derartige Substanzen von Kindern und Jugendlichen genommen oder konsumiert werden. Wie sehen Sie denn als Experte auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendmedizin dieses Gesetz beziehungsweise die Problematik für die Kinder, die dieses Gesetz mit sich bringt?
Ausgesprochen skeptisch. Die Kinder- und Jugendpsychiatrischen und die Kinder- und Jugendmedizinischen Fachgesellschaften haben in mehreren Positionspapieren in den vergangenen Jahren vor einer Legalisierung gewarnt, in der Befürchtung, dass eine Legalisierung insbesondere auf dem Rücken von Kindern und Jugendlichen ausgetragen wird. Unsere Position wird geteilt von der International Narcotics Control Board der Vereinten Nationen. Das ist die übergeordnete Suchtkontrollbehörde der Vereinten Nationen, die noch im März diesen Jahres festgestellt hat, dass die Legalisierung zu erhöhtem Konsum, vermehrten Gesundheitsschäden führt und die Kriminalität eben nicht einschränkt, in Anbetracht der Entwicklung in Legalisierungsstaaten in den USA und in Cannabis. Die Vereinten Nationen kommen zu dem Schluss, dass die Cannabis-Legalisierung steigenden Konsum zur Folge hat und vor allen Dingen mit einer Abnehmung der Wahrnehmung von Risiken des Cannabiskonsums einhergeht. Damit sind insbesondere die Kinder und Jugendlichen angesprochen. Darauf können wir sicher gleich noch ein bisschen ausführlicher eingehen. Aber zuvor noch weiter zum Resümee des Internationalen Kontrollstoffrates. Die Sorge geht auch dahin, dass es mit der Legalisierung zu einem Anstieg von Notfallbehandlungen, Verkehrsunfällen kommt und dass die staatlichen Ziele einer Legalisierung nicht erreicht werden. Insofern hat diese internationale Behörde der Vereinten Nationen auch davon abgeraten, europäischen Ländern davon abgeraten, dem Vorbild der USA und Kanada zu folgen und Legalisierungsbestrebungen umzusetzen. Und das ist ja das deklarierte Ziel der jetzigen Bundesregierung gewesen, festgeschrieben im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2021, in dem zu lesen ist, wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis-Erwachsene an Erwachsene zu Genusszwecken ein. Dadurch soll die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet werden. Und unsere große Befürchtung aus Sicht derer, die für Kinder und Jugendliche zuständig sind, die Kinder und Jugendliche versorgen, ist eben, dass diese gesundheitspolitischen Ziele nicht erreicht werden, sondern geradezu ins Gegenteil gekehrt werden, da Konsumquoten auch bei Kindern und Jugendlichen ansteigen werden und vor allen Dingen die ungünstigen Folgen des Cannabiskonsums in der Adoleszenz dann zu vermehrten Folgeschäden führen.
Ja, das ist ja wirklich schwierig nachzuvollziehen, dass dann eines der ausgerufenen Ziele ist, Kinder und Jugendliche zu schützen durch die leichtere Abgabe oder legalisierte Abgabe an Erwachsene. Das wäre ja dann wirklich nur der Fall, wenn die Risiken, die dann entstehen, dass vielleicht Kinder und Jugendliche da leichter dran kommen und die Folgen davon geringer sind als die Folgen aktuell durch eben, was Sie gerade genannt haben, verunreinigte Stoffe. Und das wäre jetzt so eine Frage an Sie, ob sich das mit Ihrem Bild deckt. Ist das wirklich eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die realistisch ist? Denn diese Argumentation, man hört das ja immer wieder von Befürwortern, ja, wenn man es legalisiert, dann ist es auch nicht mehr so interessant und nicht mehr so gefährlich und dann verringert sich vielleicht sogar auch der Konsum. Das halte ich jetzt persönlich für sehr, sehr unrealistisch und man hat jetzt auch bei legalen, bisher schon legalen Drogen nicht das Gefühl, dass nur weil sie legal sind, Kinder und Jugendliche denken, das wäre jetzt langweilig, jetzt mal zum Beispiel auf den Alkohol geblickt.
Nun, man muss den derzeit vorliegenden Gesetzesentwurf in zwei unterschiedlichen Ausrichtungen bewerten und einordnen. Das eine ist die Frage, wie entwickelt sich eine Legalisierung voraussichtlich im Hinblick auf das Konsumverhalten, die Folgeschäden bei Kindern und Jugendlichen. Hier haben wir eine Vielzahl von Entwicklungen aus bisherigen Legalisierungsstaaten zu berücksichtigen und kommen damit zu einer grundsätzlichen Abwägung. Macht eine Legalisierung mit Blick auf das Kindes- und Jugendwohl Sinn? Die andere Beurteilungsebene ist mehr die Ausgestaltung des Gesetzentwurfs. Und in der Tat muss man sagen, im Gesetzentwurf sind Maßnahmen zum Jugendschutz deklariert. Da geht es zum Beispiel darum, dass in Bereichen, in denen sich Kinder und Jugendliche regelmäßig aufhalten, Schutzzonen etabliert werden sollen, was den Konsum Erwachsener oder auch die Anbauvereinigungen, die Abgaberegulierungen für die Cannabisprodukte angeht. Schutzzonen, die Abstände von 200 Metern zu Bereichen, in denen sich Kinder und Jugendliche bewegen, deklarieren. Es soll Konsumverbote an Orten geben, an denen sich Kinder und Jugendliche regelmäßig aufhalten. Es sollen Präventionsmaßnahmen in Schulen, Kinder-, Jugendeinrichtungen, Sportvereinen über die Krankenkassen finanziert werden. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung soll qualitätsgesicherte Materialien bereitstellen. Es soll Präventionsprogramme, die Kompetenzen vermitteln sollen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Suchtmitteln, Kindern und Jugendlichen angeboten werden, die konsumierend beispielsweise von der Polizei aufgegriffen werden. Aber muss man auf der anderen Seite sagen, die Ausschüsse der Bundesregierung für Gesundheit, Agrarpolitik und Verbraucherschutz, Frauen und Jugend, innere Angelegenheiten, der Rechtsausschuss, der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. All diese Ausschüsse haben dem Bundesrat jüngst im September ein 89-seitiges Papier mit einer sehr starken Kritik am derzeitigen Gesetzentwurf vorgelegt, in dem vor allem kritisiert wird, dass diese anvisierten Schutzzonen in der Praxis wahrscheinlich gar nicht umzusetzen sind, weil die entsprechenden Kontroll- und Regulationsmöglichkeiten fehlen. Es wird kritisiert, dass keine verpflichtende Teilnahme für Jugendliche an diesen Frühinterventionsprogrammen vorgeschrieben ist. Es wird kritisiert, dass keine verbindlichen Instrumente zur Aufklärung, Prävention und Intervention vorliegen und vor allen Dingen auch keine Finanzierungsmodalitäten für diese Präventionsmaßnahmen bei Jugendlichen im Gesetzentwurf benannt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Jugendämter einer erheblichen Mehrbelastung durch den Gesetzentwurf unterliegen. Und letztlich wird festgestellt, dass Verantwortungsbereiche aus diesem Gesetzentwurf in die Städte, Länder, Kommunen gelegt werden, die aber über keinerlei Mittel verfügen, um die zahlreichen Kontrollmöglichkeiten und Verpflichtungen umzusetzen und dann auch die zusätzlichen Präventionsbedarfe sicherzustellen.
Ja, also ich frage mich das schon allein bei diesen Schutzzonen um Einrichtungen. Wer kontrolliert das denn? Wer die Schutzzone denn jetzt durchbricht? Und allein, dass man sagt, man braucht dann Schutzzonen, zeigt ja irgendwie, dass es etwas ist, was für Kinder ja wirklich auch gefährlich ist, wovon man die fernhalten muss. Und wenn wir jetzt beschließen würden, man darf innerorts jetzt mit 100 km/h fahren, dann kann man natürlich sagen, um den Kindergarten herum 200 Meter muss man sich trotzdem an 50 halten. Aber trotzdem für Kinder wahrscheinlich risikoreicher, wenn alle drumherum um diese Schutzzone rasen. Und so stelle ich mir das jetzt hier bei dieser Thematik auch vor. Das ist zwar, hört sich alles nett an, aber wer soll es kontrollieren und implementieren nicht diese versprochenen Schutzmaßnahmen dann doch, dass die Risiken sehr, sehr hoch sind einer solchen Legalisierung. Also das nur so vielleicht als Kommentar.
Ja, und es klingt so ein bisschen schwach auf der Brust oder nicht zu Ende gedacht und nicht komplett durchdacht. Insofern kann man schon verstehen, dass sich da die Fachgesellschaften und Expertenkommissionen, die Sie genannt haben, ja, überraschend oder nicht überraschend, aber ausnahmsweise mal relativ einig sind. Woran liegt das denn? Der Cannabiskonsum im Kindes- und Jugendalter, was hat der denn für gesundheitliche Folgen für die konsumierenden Kinder? Was für akute oder chronische Schäden oder Folgewirkungen sind denn da zu detektieren?
Ja, genau. Und diese Frage ist sehr zentral. Cannabiskonsum im Jugendalter ist alles andere als ungefährlich. Und was die Auswirkungen des Cannabiskonsums in der Adoleszenz angeht, haben wir international einen sehr guten Forschungsstand, der deutschsprachig zuletzt in der Cannabis-Expertise Capri-Studie genannt, im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums zusammengefasst wurde, ein 500-Seiten-Band, der vor 2 Jahren dem Bundesgesundheitsministerium vorgelegt wurde und der die unterschiedlichen Auswirkungen hervorragend dokumentiert. Da ist zunächst einmal die Abhängigkeitsgefährdung durch Cannabiskonsum zu benennen. Wir wissen, dass 9% aller Konsumierenden eine Cannabisabhängigkeit entwickeln. Bei Konsum im Jugendalter beträgt diese Quote aber, wenn im Jugendalter regelmäßig konsumiert wird, bis zu 50%. Das heißt, die Hälfte der regelmäßig Cannabis konsumierenden Jugendlichen entwickeln eine Abhängigkeit von Cannabis. Und dies passiert in einem sehr kurzen Zeitraum. Wir bekommen auch von unseren Jugendlichen, die hier in Behandlung kommen, immer wieder zu hören, dass sich die Abhängigkeit innerhalb von 6, 7, 8 Monaten manifestiert hat. Aus dem zunächst gelegentlichen Konsum wird ein regelmäßiger Wochenendkonsum. Irgendwann gehen die Jugendlichen dann zu täglichen Konsummustern über und in diesem Moment spätestens werden Abhängigkeitsentwicklungen gebahnt. Das jugendliche Hirn ist sehr vulnerabel, sehr empfindlich für die abhängigkeitserzeugenden Effekte der Cannabinoide, viel empfindlicher als im Erwachsenenalter. Und so erklären wir uns diesen hohen Anteil an Abhängigkeitsentwicklungen im Jugendalter. Neben Abhängigkeit können aber auch psychische Störungen aggravieren. Da sind insbesondere die Psychosen zu nennen, die durch Cannabis ausgelöst werden, auch Schizophrenien, die durch Cannabis ausgelöst werden. Zu dieser Fragestellung Cannabiskonsum und Schizophrenie wurde jüngst aus Dänemark eine sehr große Kohortenstudie vorgelegt, also eine Datenauswertung von Krankenkassendaten gewissermaßen. 7 Millionen Personen wurden in dieser Auswertung für die Jahre 1972 bis 2021 hinzugezogen, um die Zusammenhänge zwischen einer Cannabisabhängigkeit und Schizophrenie zu analysieren. Und das erschreckende Ergebnis ist, dass 15% der Schizophreniefälle bei Männern im Alter von 16 bis 29 Jahren hätten vermieden werden können, wenn nicht diese Assoziation mit der Cannabisabhängigkeit vorhanden gewesen wäre. Und bei jungen Männern im Alter von 21 bis 30 Jahren beträgt dieser Anteil sogar 30%. Also Cannabis ist ein starker Promoter für die Entwicklung von Psychosen und Schizophrenien, wenn da eine gewisse Veranlagung vorhanden ist. Aber auch affektive Störungen, Depressionen, Angststörungen können getriggert werden. Und das Wichtigste aber ist die ungünstige Einwirkung der Cannabinoide auf die Hirnentwicklung. Da hat der Forschungsstand in den letzten 10 Jahren wirklich zu neuen Erkenntnissen beigetragen, indem wir mittlerweile wissen, dass die Cannabinoide auf die genetische Formation der Nervenzellen und auf die genetische Information der Entwicklung von Nervenzellen einen ganz ungünstigen Einfluss haben. Studien an Cannabis konsumierenden Jugendlichen mit bildgebenden Verfahren haben gezeigt, dass die Entwicklung vor allen Dingen des Frontalhirns um bis zu 25-30% vermindert werden kann. Also weniger Hirnsubstanz bei regelmäßigen Cannabis konsumierenden Jugendlichen vorhanden ist, als in den Vergleichskollektiven der nicht konsumierenden Jugendlichen. Neuropsychologische Längsschnittstudien haben gezeigt, dass Cannabiskonsum in der Adoleszenz zu Verlusten des Intelligenzquotienten um 9 bis 10 IQ-Punkte beiträgt. Und da sagt man immer als Kliniker, das ist vielleicht für die Hochbegabten, die mit 130 IQ einsteigen und bei 120 landen, kein so großes Problem. Aber für Jugendliche aus bildungsschwachen Kontexten, die wiederum überzufällig häufig dann auch von der Entwicklung von Suchtstörungen betroffen sind, die mit 90 einsteigen und dann auf 80 landen, ist das schlichtweg eine Lernbehinderung, die durch Cannabiskonsum ausgelöst wird. Und genau das sehen wir auch bei Jugendlichen, die zu uns in klinische Behandlung kommen. Die Kognitionen, also die Aufmerksamkeit, Konzentration, die Gedächtnisfunktionen sind so stark eingeschränkt, dass wir sie langsam in unserer Klinikschule erstmal wieder an das Lernen heranführen müssen, um ganz einfache kognitive Funktionen zu konzentrieren.
Ja, das ist jetzt, finde ich, ein sehr erschreckender Überblick, gerade wenn man dann doch eben gehört hat, wie dünn die geplanten Schutzmaßnahmen sind und wie oder wie realistisch die sind und demgegenüber diese facettenreichen und flächendeckenden Einwirkungen und Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendlichenentwicklung, dann hat dem gegenübergestellt ganz schwierig da irgendwie noch was Positives dran zu sehen. Vielleicht jetzt noch ein Aspekt, den ich noch spannend fände, wenn wir jetzt von den Punkten sprechen, über die Sie gerade oder die Sie gerade zusammengefasst haben, dann geht es ja meist um den aktiven Konsum. Wie sieht es denn aus mit Folgen von passivem Konsum? Also wenn ich jetzt denke, in Haushalten, in denen geraucht wird, da kann ja auch vielleicht Cannabis geraucht werden. Kinder können dem ja auch ausgesetzt sein, ohne selber aktiv beteiligt sein zu wollen. Vielleicht eben auch sehr kleine Kinder, die noch gar nicht in dem Alter sind, dass sie überhaupt ans Cannabis rauchen, selber denken, aber dann schon was davon mitbekommen. Gibt es da auch Erfahrungen, welchen Einfluss das haben kann?
Ja, wissen Sie, die Jugendlichen, die wir hier in stationärer Behandlung haben und Akutbehandlung von Cannabis konsumierenden Jugendlichen bedeutet, dass die Durchschnittsbehandlungszeit 3 Monate stationärer Behandlung beträgt, weil die Störungen so schwer ausgeprägt sind und wir auch diese langen Behandlungszeiträume brauchen. Diese Jugendlichen unterliegen Belastungserprobungen an den Wochenenden, wo sie nach Hause dürfen, zu ihren Eltern dürfen oder in die Jugendhilfeeinrichtungen dürfen, in denen sie untergebracht sind. Und dort sollen sie ihre Widerstandskraft erproben und zeigen, was sie hier alles an Reifung und Entwicklung mitgenommen haben. Und dann werden sie rückfällig während dieser Belastungserprobung und kiffen und kommen zurück auf die Station und erzählen uns dann, sie hätten selber gar nicht gekifft, sondern im Umfeld sei gekifft worden und deshalb sei das Drogenscreening nun positiv. Da stehen wir in permanenter Absprache mit unseren Toxikologen und die behaupten standhaft, ein eigener Rauschzustand oder auch ein THC-Nachweis im Urin oder im Blut ist durch diesen Passivkonsum nicht möglich. Also die Einwirkungen entstehen durch das aktive Rauchen oder auch durch die Einnahme der Edibles, also der Süßwaren, die in Deutschland mit diesen neuen Gesetzentwurf nicht zugelassen werden sollen. Und das ist auch wirklich gut so, denn Erfahrungen aus den USA, aus Kanada haben gezeigt, dass diese Edibles, also beispielsweise Süßwaren wie Schokolade oder auch Süßgetränke, Gummitellis, die mit Cannabis versetzt sind, dazu führen, dass die Eltern diese Produkte sich selber besorgen. Die liegen zu Hause rum, werden von den Kindern eingenommen und führen dann wirklich zu schweren Vergiftungserscheinungen. In den USA haben Vergiftungen in der Gruppe der ein- bis sechsjährigen um 1400% in den letzten Jahren beigetragen. Zumindest diese Botschaft hat dann doch im Gesetzentwurf einen Niederschlag gefunden, in dem festgestellt wurde, Edibles wird es mit der Legalisierung in Deutschland nicht geben. Also das sind die wirklichen Gefahren für die Kinder und Jugendlichen, nicht so sehr der Passivrauch.
Wobei man da sagen muss, Edibles werden, glaube ich, ja auch von vielen Leuten einfach selber hergestellt. Ne? Also wenn wir jetzt von irgendwelchen Keksen oder Küchlein sprechen, will ich jetzt mal nicht sagen, dass mir das nicht schon mal irgendwie untergekommen ist, dass sowas irgendwie zu Hause von Menschen auch produziert wird. Und dann ist ja immer noch die Gefahr für die betroffenen oder beiwohnenden Kinder, dass sie das dann nicht differenzieren können. Deswegen, glaube ich, muss man wahrscheinlich trotzdem davon ausgehen, dass diese Vergiftungsfälle durch Edibles bei einer Legalisierung mehr werden, allein schon durch dieses selber herstellen.
Und davon sind dann insbesondere die Kinder- und Jugendmediziner, also sie betroffen, diese Jugendlichen in den Notfallambulanzen auch zu versorgen, die ja bei diesen Vergiftungen mit schweren Bewusstseinsstörungen, kognitiven Störungen, aber auch mit Störungen der Herz-Kreislauf-Funktion und anderen Symptomatiken eingeliefert werden.
Mhm. Jetzt haben Sie es anhand der Edibles ja schon gesagt, dass offensichtlich schon in andere Länder oder beziehungsweise auf Erfahrungen anderer Länder zurückgegriffen wurde. Es gibt ja Länder, wo dieser Schritt bereits gemacht wurde, wo man eigentlich Erfahrungsberichte daraus ziehen kann und das sicher auch tun wird. Offensichtlich hat das aber nicht dazu geführt, generell dagegen diese Legalisierung Einwände zu haben. Aber welche Erfahrungsberichte sind das denn? Wie läuft das denn in Amerika oder in Kanada, wo die Legalisierung bereits mehrere Jahre im Gange ist?
Genau, es sind mittlerweile 20 US-Staaten, die legalisiert haben. Es ist Kanada, das als Land legalisiert hat in den unterschiedlichen Regionen. Und wir haben eine Fülle von epidemiologischen Studien vorliegen aus den Staaten, die über die Konsummuster Aufschluss geben, aber auch über Inanspruchnahmen in Krankenhäusern, Notfallambulanzen und damit die Versorgungsstrukturen betreffen. Und der Bericht der Vereinten Nationen, über den wir schon kurz sprechen konnten, fasst zwei Aspekte deutlich zusammen. Nämlich einmal die Risikowahrnehmung, insbesondere bei den Jugendlichen, aber auch bei den jungen Erwachsenen. Hinsichtlich der Gesundheitsschäden, die durch den Konsum ausgelöst werden, nimmt mit der Legalisierung signifikant ab. Es wird also das Signal nach außen mit der Legalisierung abgegeben, ist alles nicht so sonderlich gefährlich. Und mit einer sinkenden Risikowahrnehmung nehmen die Konsummuster zu, sowohl bei den Jugendlichen wie auch bei den Erwachsenen. Zeitgleich ist auch der THC-Gehalt in den Cannabis-Produkten deutlich angestiegen. THC ist ja nicht nur die rauschauslösende Substanz, sondern auch die Substanz in den Cannabis-Produkten, die zu den Gesundheitsschäden maßgeblich beiträgt. Und wir sehen, dass insbesondere die regelmäßigen Konsumformen mit der Legalisierung zunehmen. Gar nicht mal so sehr die Frage, ob mal Cannabis probiert wird, sondern vor allem befördert wird der regelmäßige. Das heißt, der tägliche oder fast tägliche Konsum, der ist in der amerikanischen Bevölkerung mit der Legalisierung um 100% angestiegen, dieser regelmäßige Konsum, und bei den Jugendlichen um 15% angestiegen. Und mit dem regelmäßigen Konsum wiederum sind auch die Cannabis-Use-Disorders angestiegen. Da gibt's sehr weit und breit angelegte Schüleruntersuchungen, die zeigen, dass diese Cannabis Use Disorders, also alle ungünstigen Auswirkungen, über die wir schon gesprochen haben, mit der Legalisierung um 25% in den US-amerikanischen Staaten angestiegen sind. Und es zeigt sich aber auch, dass ein ganz wesentliches Ziel, nämlich den Schwarzmarkt einzudämmen, nicht gelingt, sondern die Märkte erweitern sich mit der Legalisierung. Neben dem fortbestehenden Schwarzmarkt entwickelt sich der legalisierte Markt und ein dritter Markt, der sogenannte graue Markt, etabliert sich. Das sind Menschen, die Zugang haben zum legalen Markt und dann mit Aufpreisen die Produkte an diejenigen weitergeben, die keinen Zugang haben zum legalen Markt. Das sind die Kinder und Jugendlichen. Also unter dem Strich eine deutliche Markterweiterung. Und jetzt sind wir bei dem pekuniären, finanziellen Aspekt der Cannabis-Legalisierung, der sich gar nicht so unähnlich gestaltet zu dem Tabakmarkt und zu dem Alkoholmarkt. Der Cannabismarkt ist mittlerweile ein riesengroßer Milliardenmarkt. Es wird geschätzt, dass etwa 350 Milliarden Dollar Umsatz bereits heute mit dem Cannabismarkt erzielt werden. Und die cannabisproduzierende Industrie, im Moment hauptansässig in den USA und Kanada, erhofft sich, den europäischen Markt zu erobern und ihre Gewinne durch die Eroberung des europäischen Marktes zu maximieren. Es gibt mittlerweile eine wirklich ausgeprägte Strategie der cannabisproduzierenden Industrie auf die europäischen Meinungsvertreter zuzugehen und die Cannabis-Legalisierung zu protegieren. Da stehen eindeutig finanzielle Interessen im Hintergrund. Das kennen wir vom Tabak, vom Alkohol mittlerweile seit Jahrzehnten. Und es steht zu befürchten, dass sich ganz Ähnliches im Cannabis-Geschäft dann auch etablieren wird.
Ja, man hat, umso länger man ihnen zuhört, das Gefühl, wir reden eigentlich von so einer Art Teufelskreis, der ja das eine bedingt das nächste, die Legalisierung bedingt die Verharmlosung bedingt die leichtere Zugänglichkeit. Und selbst wenn Kinder eigentlich unter zumindest einen dünnen Schutzmantel gepackt werden sollen, lässt er sich ja ganz leicht durchbrechen durch diese Grauzonen, die sie auch benannt haben. Also sehr, sehr schwierig. Jetzt ist die Frage, und das können Sie wahrscheinlich als Leiter des Zentrums für Suchtfragen da in Hamburg sehr, sehr gut wahrscheinlich auch beantworten. Wenn wir eben davon ausgehen, dass es kaum vermeidbar ist, dass akute und chronische Folgen für Minderjährige in Zukunft dann auch steigen werden, ist denn das Gesundheitssystem hierzulande überhaupt darauf ausgerichtet, das abfangen zu können? Also sprich, haben Sie noch Valenzen in Ihren Sprechstunden und Stationen, oder reden wir da eher davon, dass, was auch im Gesetzesentwurf manchmal so durchscheint, dass das ja Versprechen sind oder Statements, die da drinstehen, die aber gar nicht untermauert sind durch wirklich belastbare Maßnahmen?
Ja, bevor ich auf Ihre Frage zur Versorgung von cannabisabhängigen Jugendlichen eingehe, erlauben Sie mir bitte noch eine Bemerkung, was die Auswirkungen der Legalisierung auch für Erwachsene bedeutet. Zwei Aspekte, über die wir noch nicht gesprochen haben, die ich aber für ausgesprochen relevant halte. Das ist einmal der Konsum in der Schwangerschaft. Wir haben gute Hinweise darauf, dass erstens der Konsum mit der Legalisierung in der Schwangerschaft bei den Frauen ebenfalls zunehmen wird, dass jedenfalls Erkenntnisse aus bisherigen Legalisierungsstaaten, und auf der anderen Seite medizinische Forschungsergebnisse, die zeigen, dass fast ähnlich wie beim Alkohol in der Fruchtentwicklung erhebliche ungünstige Einwirkungen durch die Cannabis konsumierenden Mütter passieren. Entwicklungsstörungen des Fötus sind gut belegt, auch Störungen der Orientierungsfunktionen des Kleinkindes sind evident. Und wir haben auch nicht gesprochen über die Auswirkungen auf die Fahrsicherheit haben hier eine Fülle von Studien mittlerweile aus den Legalisierungsstaaten der USA vorliegen, die zeigen, dass nicht nur das Verkehrsunfallverursachungsrisiko durch Cannabis-intoxikierte Fahrerinnen und Fahrer um das Doppelte bis Zehnfache zunimmt mit der Legalisierung, sondern am Beispiel Colorado ist es am besten dokumentiert, auch die Cannabis-induzierten Verkehrsunfälle mit Todesfällen um 100% zunehmen. Aber Ihre Frage geht in eine andere Richtung, nämlich in die Richtung der Versorgung derer, die nun durch Cannabiskonsum im Jugendalter in Mitleidenschaft gezogen worden sind, indem sich Abhängigkeiten entwickelt haben oder auch Folgestörungen, die wir ja schon benannt haben, entwickelt haben. Und da muss man Folgendes resümieren, und das ist jetzt ein Punkt, für den ich mich seit Jahrzehnten, muss man im Grunde genommen, einsetze. Deutschland hat ein sehr gutes Suchtversorgungssystem. Viele Experten kommen zu der Einschätzung, dass nirgendwo anders auf der Welt so vielfältige, vielgestaltige Versorgungsmöglichkeiten für Abhängige zur Verfügung stehen, wie das in Deutschland der Fall ist. Aber, sage ich da immer, das trifft leider nicht für Kinder und Jugendliche zu. Wir haben 20 Versorgungsschwerpunkte in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Regelversorgung, die sich auf Suchtstörungen bei Jugendlichen spezialisiert haben, mit ganzen 240 Behandlungsplätzen, 240 stationären Behandlungsplätzen in Deutschland. Etwas zugespitzt formuliert kann man sagen, in Deutschland müssen jugendliche Süchtige erst erwachsen werden, bevor Behandlungsangebote überhaupt greifen. Wir können schon jetzt die Behandlungsanfragen cannabisabhängiger Jugendlicher nicht befrieden. Bei uns in Hamburg müssen Jugendliche mit einer Cannabisabhängigkeit etwa 6 Monate warten, bevor sie einen stationären Behandlungsplatz bekommen. Das ist fatal für diese Jugendlichen, weil die Behandlungsmotivation sehr stark schwankt und mit Fortschreiten der Sucht immer geringer wird. Wir können da im Moment sicher den Behandlungsnachfragen nicht genügen. Man muss auch noch feststellen, dass es Rehabilitationseinrichtungen, die im Erwachsenenbereich gerade bei den Suchtstörungen vielfältig etabliert sind, im Jugendbereich überhaupt gar nicht gibt. Wir haben nur die Möglichkeit, über das Sozialgesetzbuch 5 zu intervenieren, also im Rahmen der Akutbehandlung zu agieren. Und da wird mit der Legalisierung ein riesengroßes Problem auf uns zukommen, denn die Legalisierung, wir hatten Gelegenheit, das zu thematisieren, drängt Kinder und Jugendliche geradezu in die Abhängigkeit. Wir werden dann aber keine Möglichkeit haben, die unter der Legalisierung am meisten leiden, also die Folgestörungen des Konsums aufweisen, die Abhängigkeitsentwicklungen aufweisen, auch angemessen zu behandeln.
Eieiei. Ja, also ich kann dem Nibras nur beipflichten, was er jetzt schon ein paar Mal anklingen hat lassen. Das ist wirklich ein sehr düsteres Bild, das sich hier abzeichnet, und ich muss aber sagen, es ist jedes Wort, das aus Ihrem Mund kommt, nachvollziehbar und ergibt absolut Sinn. Insofern entstehen da schon große Sorgen, was das für die Kinder und Jugendlichen bedeutet. Nicht nur als Kinderarzt mache ich mir da Sorgen, sondern auch als Vater von 4 Kindern, die alle irgendwie, also der eine mehr, der andere noch weniger vor der Pubertät stehen, aber wo das ja dann offensichtlich oder absehbar auch Thema wird. Wenn man den Eindruck hat, dass das Gesetz die Kinder nicht mehr schützen kann oder schützen will, bleibt es zumindest, bleiben noch die Eltern, die das tun sollten. Haben Sie für die Eltern da draußen, für uns Eltern vielleicht noch irgendwelche Strategien, Tipps oder sonstiges, wie man diesem Thema begegnen kann, um möglicherweise die eigenen Kinder davor zu schützen, in diese Abhängigkeits- und Krankheitsspirale einzutreten?
Möglichst viel Fürsorge. Am besten vom Zeitpunkt der Geburt an. Eine Erziehung, die zu Eigenständigkeit, Offenheit ermutigt, die den Selbstwert stärkt, die auf Vertrauen in der Interaktion mit den Eltern aufbaut, ist neben guten Bildungschancen die allerbeste Prävention. Wir raten Eltern offen an dieses Thema Cannabiskonsum oder überhaupt Substanzkonsum heranzugehen, es auch eigeninitiativ mit den eigenen Kindern immer wieder anzusprechen. Wir raten den Eltern zu einem Null-Toleranz-Prinzip des Cannabiskonsums im Jugendalter, also möglichst überhaupt kein Konsum, bis das Hirn sich voll entwickelt hat. Das ist ein sehr hochgesetztes Ziel, denn die Hirnreifung, die reicht ja bis in das 25. Lebensjahr hinein. Aber zumindest vor Erreichen der Volljährigkeit sollte Cannabis nicht konsumiert werden. Das sollten die Eltern, diese Position gegenüber ihren Kindern immer wieder deutlich machen. Und selbst wenn die eigenen Kinder dieses Gebot dann übertreten, ist wichtig, dass sie in dem Moment, wo sie kiffen, wissen, dass die Eltern dagegen sind. Weil das macht etwas mit der eigenen Meinung und den eigenen Konsumorientierung. Dazu würden wir den Eltern raten. Und wenn das nicht gelingen sollte, dann sollte man doch spätestens, wenn sich regelmäßige Konsummuster etablieren, auch nicht zögern, Hilfestellung zu beanspruchen, entweder in Jugendsuchtberatungsstellen oder auch in suchtspezialisierten Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Kolleginnen und Kollegen im niedergelassenen Bereich werden sich zukünftig sehr viel stärker mit dieser Thematik auseinandersetzen müssen und sind dann sicher auch angemessen ansprechbar.
Ja, danke für die, ich würde mal sagen, Schlussworte zu diesem Thema. Wir bedanken uns bei Ihnen, Herr Tomasis, für die Zeit, die jetzt auch zugegebenermaßen im späten Feierabend auch aufgebracht wurde für dieses Gespräch, das sicherlich ja viele Eltern und andere Interessierte auch nachhaltig beschäftigen wird, wie damit zukünftig umzugehen ist. Das ist ja, weil es auch gerade so hochaktuell ist, gerade in dem Kontext spannend, dann auf Basis Ihrer Expertise das weiter zu betrachten und auch für die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die hier bei uns zuhören, da auch nochmal die Sinne geschärft werden, dass diese Thematik gerade auch, Sie haben es auch angesprochen, vielleicht Vergiftungsnotfälle immer relevanter werden, sodass wir uns da auch weiter und fortbilden müssen, damit wir darauf auch ein bisschen besser vorbereitet sind, weil zumindest können wir durch adäquate Reaktion den möglichen Schaden so gut es geht, abfangen, eindämmen in der Akutsituation. Da müssen wir uns, glaube ich, auch in einer anderen Podcast-Folge nochmal genau mit beschäftigen, wie man da in einem Vergiftungsnotfall agieren muss. Also nochmal an Sie der herzliche Dank, an die Hörerinnen und Hörer auch nochmal gerne der Appell, bei Feedback dieses uns zuzuschicken, zum Beispiel an unsere E-Mail info@handfussmund.de oder gerne auch eine Bewertung dazulassen. Wir verweisen auch auf unsere anderen Episoden. Da kann man mittlerweile wir nähern uns der 200er-Grenze viele Themen durchblättern. Und wünschen allen alles Gute, verbleiben mit vielen Grüßen, bis zur nächsten Folge und als letztes nochmal danke, Herr Thomasius.
Ich bedanke mich für die Einladung und das Interesse. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Tschüss.